aufgehoben werden als bei dem lieben Gott. In seine Nähe, vor seinem Angesicht, näher mein Gott zu dir. Mein Thema heute ist, Gott macht aus allem das Beste oder besser gesagt das Allerbeste. Gott macht aus allem das Beste. Auch aus dem größten Mist, aus dem größten Versagen, aus dem größten Stress, aus den größten Problemen. Gott macht das Allerbeste. Zuerst einmal ganz herzlich eingeladen. Morgen geht es um Wein. Was ist mit dem Wein, was hat es auf sich? Nur aber betrunken, der war derjenige, der Wein erfunden hat, entdeckt hat oder den Gärungsprozess entdeckt hat und daraus ist eine Sünde geworden, aber der Wein ist halt, hat ein Symbol. Jesus nahm den Kelch und er dankte, das ist mein Blut für euch vergossen über dieses Symbol Wein. Und ich werde über das Wunder von Kana sprechen und da ist mir etwas Großes aufgefallen in diesem Wunder. Wer hat das Wunder gemacht? Oder wann ist das Wunder passiert mit dem Wasser und Wein? So, was hat es auf sich, wenn es aus Wasser Wein wird oder wann wird aus Wasser Wein? Wurde die Krüge füllen? Oder wo die dann anfangen zu feiern und zu trinken? Oder wo der Speisemeister diesen Becher nimmt in die Hand und probiert? Wann wird Wasser zu Wein? Oder hat Jesus Wasser zu Wein gemacht? Also ich lese nirgendwo, dass Jesus das gemacht hat. Das war sein erstes Zeichen. Aber die Leute haben nur gehorcht. Und weil die Leute gehorchen, passiert das, was Jesus sagt. Und dann passiert, dass Wasser zu Wein wird. Dann am Sonntag, 10 Uhr, Gott führt uns ungewöhnliche Wege. In dem Augenblick, wo du Ja zu Jesus sagst, beginnt das große Abenteuer deines Lebens. Dann gehst rauf und ab, querfeld oder was weiß ich, zickzack. Also du lebst ein fantastisches Leben, ein ungewöhnliches Leben. Also du weißt nicht, was morgen passiert, was übermorgen das nächste ist. Also wir sind ständig im Überraschungsclub, wenn wir mit Gott leben. Ständig auf Überraschung und ständig auf Neues entdecken und erleben. Gott führt uns ungewöhnliche Wege. Nächsten Mittwoch wird das Thema sein, in der Gegenwart Gottes leben, sich immer bewusst sein. Wann habe ich die Gegenwart Gottes? In dem Augenblick, wo ich an Jesus denke, wo ich an den Heiligen Geist denke, wo ich an den Vater denke, bin ich in der Gegenwart Gottes. Da muss ich nicht besondere Gefühle haben. Nur der Gedanke ist, das zieht Gott an. Nur der Gedanke. Und über diesen Gedanken werde ich sprechen. So, ganz herzlich eingeladen. Und dann kommt schon der nächste Monat. Die Zeit vergeht so schnell. Ich weiß gar nicht, wo bleibt die Zeit eigentlich? Wir gehen schon auf Ostern zu. So, Gott macht aus allem das Allerbeste. Gott macht immer Wunder und Gott macht es einfach, er nimmt immer Wunder her. Entschuldigt, aber ich möchte eine kleine jüdische Geschichte erzählen. Ein Rabbiner hält seinen Schülern einen Vortrag und sagt, Kinder, stell mal vor, was wie der liebe Gott ist. Da lässt er einen Holzfäller ein Kind finden im Wald oder nimmt das Kind nach Hause und so weiter. Und dann der Holzfäller fragt sich, wie soll ich das Kind ernähren? Und dann geben sie verschiedene Ratschläge. Wenn der liebe Gott ihm also das Baby finden lässt im Wald, dann wird er hätten vielleicht einen Goldklumpen finden lassen, dass er eine Amme bestellt kann, also eine Pflegefrau bestellen kann, das und das. Und dann sagt ein kleiner Junge, sagte, ja, der Herr, der Allmächtige, der kann ja alles. Der könnte auch dem Holzfäller eine Brust wachsen lassen und aus der Brust könnte Milch kommen. Und er könnte das Baby ernähren. Und dann sagt der Rabbiner, eigentlich habe ich an das gar nicht gedacht. Bei Gott ist alles möglich. Dass sogar bei dem Mann eine Brust wächst und dass der Holzfäller nicht eine Amme bestellen muss und der Goldklumpen sich besorgen muss. Nein, Gott kann das auch einfach machen. Und Wunder sind für ihn billiger als ein Goldklumpen. Also Wunder sind für ihn billiger als ein Goldklumpen. Nur das eine Geschichte als Einstieg hier. Von Jesus aus gesehen gehen immer heilende Kräfte aus. Jesus schickt die Leute nicht zum Arzt. Lasst euch untersuchen, lasst euch da bestrahlen und was weiß ich, lasst euch operieren. Er heilt die Kranken. Das ist billiger als die Operation. Und schmerzfreier und einfacher. Natürlich möchten wir alle diesen Jesus haben und dieses Wundersame von Gott erleben, dass wir nicht zum Arzt müssen, dass der Pickel von selber weggeht, das Geschwür von selber weggeht. Das wird doch viel, viel billiger und viel einfacher. Aber leider in unserer Zeit und in unseren Umständen hier müssen wir dann doch etwas mehr bezahlen. Seine Heilungen und so weiter, seine Taten der Barmherzigkeit, seine Wunder und so weiter, die sind also nur so Beigabe. Eigentlich war Jesu Absicht nicht nur Wunder zu wirken. Er kam nicht als Wundermann zur Welt, sondern er kam als Erlöser. Er kam als Erlöser und alles andere ist nur ein Beiwerk. Die Schlagsahne obendrauf, wenn also Befreiung stattfindet, Heilung stattfindet oder wenn Gott einen versorgt. Und das Erstaunliche ist, Ich werde dieses Wochenende über die Wunder ein bisschen sprechen, wie Gott uns führt und wie Gott aus Wasser Wein macht. Jesus hat nie eine Show gemacht aus den Wundern. Er sagt, Leute, kommt her, ihr werdet Wunder und Zeichen sehen. Nein, das war ganz normal für Jesus, so selbstverständlich, so mit links. Er löst unsere Probleme oder hat die Probleme von den Menschen damals so nebenbei gelöst. Einfach ein Wunder vollbracht. Millionenweise passieren solche Wunder. Also tagtäglich passieren Wunder. Also wenn wir nur aufpassen würden, weißt du, wir staunen, du sagst ein Wort und es kommt dann ins Dasein, plötzlich geschieht es, irgendjemand hört es. Ein Wunder ist mehr als nur Haufen Worte und Haufen Predigten und so weiter. Er macht es. Geh hin, nimm dein Bett und du bist geheilt. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kommen die Leute und sagen, wer kann, wer darf überhaupt Sünden vergeben? Das ist eine Sache von dem lieben Gott. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Mit Wunder demonstriert Jesus seine Allmacht und er zeigt, die Zeit, die messianische Zeit bricht jetzt an. So, der Petrus fischt die ganze Nacht und fängt nichts. Geht uns manchmal auch so. Du predigst und passiert nichts. Du arbeitest und hängst überall Plakate die ganze Stadt auf und so weiter und ladest Leute ein und da kommt niemand. Und oft haben wir so Leerlauf in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst und weißt. Du hast dein Feld bestellt, du hast ausgesät und da kam eine Dürre oder kommen die Tauben und picken alles weg. Also, und da bleibt nicht viel. Manchmal arbeiten wir vergeblich. Und Petrus hat eine ganze Nacht vergeblich gearbeitet und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus so nebenbei, Petrus, fahr auf, raus und wirf das Netz mitten am Mittag. Und du wirst einen Fang tun. Und was passiert? Petrus erlebt sein Wunder, den größten Fischfang seines Lebens. Ein andermal, da kommen ein paar Leute vom Tempel, ein paar Juden, und die sagen, ja, hört mal, zahlt es auch Kirchensteuer? Oder Tempelsteuer damals? Ja, eigentlich nicht, weil wir sind Freikirche. Wir zahlen keine Tempelsteuer. Aber damit die beruhigt sind, Petrus, geh hin, wirf die Angel aus und den ersten Fisch, wo du fängst, da macht das Maul auf. In diesem Maul ist ein Drachme drin, also eine Währung, ein Geld aus der Zeit der Makkabäer, das ist verschluckt und zahlt und so weiter. Ist was wert, mehr wert als das, die paar Groschen, die wir jetzt hier geben würden. Also, und dann hat er bezahlt seine Tempelsteuer. Guck mal, Jesus hat auch so einfach sich gemacht. Eigentlich, wenn du mit Jesus lebst, fängst du ein vereinfachtes Leben. Ich sag dir's, fängst du ein vereinfachtes Leben zu leben. Das sind die Massen, die sollen gespeist werden. Wo ist das Restaurant? Wo ist die Bäckerei? Wo ist dann also die Fischerei? Oder die Fleischerei? Wie machen wir? Wie ernähren wir die Tausende, die jetzt da sind? Die sitzen schon tagelang, hören Wort Gottes und sind hungrig, die Mägen knurren. Was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen, so nebenbei. Gebt ihr ihnen zu essen, macht ihr das Wunder. Eigentlich, Jesus überlässt die Wunder anderen Leuten. Er macht nicht die Wunder. Das ist mir auch in Kana, als er Wasser in Wein verwandelt. Er hat es nicht gemacht. Nur der Gehorsam der Leute bewirkte die Wunder. Wenn du anfängst, Gott zu gehorchen, wenn du anfängst, das Brot auszuteilen, du wirst sehen, Tausende werden satt. Der kleine Junge gibt das Brot, stellt sein Brot dem Herrn Jesus zur Verfügung und er ist verblüfft. Wird gebrochen und gebrochen und gebrochen und gebrochen, multipliziert in Tausende und alle werden satt. Die Bibel ist voller Wunder. Wunder sind billiger für den lieben Gott. Wunder sind billiger und einfacher für Gott. Warum? Die Bibel ist so voll von diesen Wundern. Da verliert doch ein Junge, ein Prophetenschüler, ein Bibelschüler, der hackt Holz da im Wald am Jordan und er achtet nicht, singt Halleluja, Halleluja und plötzlich fliegt die Axt weg. Wir sollen ein bisschen besser aufpassen. Wenn wir besser aufpassen würden, würde der Herr nicht nötig haben, noch Wunder zu wirken. Aber jetzt ist passiert, die Axt ist weg und Eisen war damals teuer zu dieser Zeit. So, meine Axt ist weg. Was macht der Prophet? Der nimmt ein Stück Holz und sagt, wo ist das ins Wasser gefallen? Hier, steckt rein und das Eisen schwimmt. Hast du sowas schon gesehen? Gut, Schiffe schwimmen auch. Aber Äxte, ich habe noch nie eine Axt gesehen, wie sie schwimmt. Also bei Gott ist alles möglich. Oder das bittere Wasser von Mara. Sie sind ausgezogen, sie sehen, freuen sich über das Wasser und das Wasser ist ungenießbar. Und Gott und Moses schreit zum Herrn und fragt, Herr, was sollen wir da machen? Er schnipselt ein Holz und schmeißt es ins Wasser und das Wasser wird genießbar. Dir nichts, mir nichts. Billiger als eine große Wasserleitung zu legen oder einen Brunnen zu graben, ist einfach ein Holz zu schnitzen, ins Wasser zu werfen und zu sagen, es geschehe. Ich will etwas sagen, wenn du aufpasst, ich werde einen Punkt erwähnen, worauf es wirklich mir auch ankommt. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, mit Gott wandelst, beginnt ein einfaches Leben. ein einfaches Leben. Es ist nicht so kompliziert. Aber natürlich ist es unheimlich für uns Menschen aus Fleisch und Blut sehr anstrengend, bis wir das begreifen, bis wir das kapieren. Oder die Teilung des Meeres, des Roten Meeres dort, wo die Kinder Israel durchgezogen sind. Da kommen wir nicht durch. Der Herr sagt nur, seid stille, ich will für euch streiten. Und dann nimmt Mose seinen Stab, schlägt ins Wasser und das Wasser teilt sich. Das ist das größte Wunder aller Wunder bisher, was man so gesehen und gehört hat. Oder Jona mit seinem Fisch. Weißt du, es passieren so viele Wunder. Plötzlich wird er abgeholt, abgefangen und ans Land gebracht. Die angekündigten Wunder Jesu, die wir so in der Bibel lesen, also Kranke werden geheilt, Dämonen, Besessene werden befreit. Und dann sagt Jesus, und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden, wo jetzt alles vermascht ist und alles, also in der ganzen Nahrungsindustrie, die ganze Panscherei. Verstehst, du weißt gar nicht, was du mehr essen darfst und kannst, dass das noch sauber ist, dass das noch koscher kannst du noch genießen und so weiter. Aber der Herr sagt, wenn ihr das im Glauben macht, wenn ihr euch nicht fürchtet und mir vertraut, esst und lasst euch schmecken, ihr werdet nicht daran sterben. Weißt du, wir sind so ängstlich. Darf ich das essen? Weißt du, heutzutage sind wir so pingelig unter Umständen manchmal. Und unsere Pingelei ist es, was uns verunsichert und krank macht. Und wenn ihr etwas Giftiges trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Die meisten Dämonen werden vertrieben durch Menschen, die Gott loben und preisen. Und die Dämonen sind Geister und Mächte der Finsternis. Und die suchen irgendwo eine Bleibe, ein Zuhause. Also Gott macht aus allem das Allerbeste. Gott lässt Dinge geschehen, damit du was zu tun hast. Gott lässt Probleme auftauchen, damit wir nicht arbeitslos werden. Gott lässt also Dinge geschehen. Weißt du, wenn keiner krank wird, wen soll er da heilen? Wenn keiner schwach wird, wen soll er stärken? In neuen Sprachen werdet ihr reden und so weiter. Alles in meinem Namen, sagt Jesus. Ihr werdet also ungewöhnliche Dinge tun und das folgt allen, die da glauben. Wer nicht glaubt, wird nichts erleben. Der wird von den Dämonen gejagt, statt dass er die Dämonen jagt. Und er wird überhaupt nichts verstehen. Der in Sprachen redet, der redet prophetisch Dinge. Der redet im Geist, Sachen ruft ins Geist, Dinge ins Dasein. Wenn du in Sprachen betest, und du solltest viel mehr in Sprachen beten, du rufst Dinge ins Dasein. Du weißt nicht, was du brauchst, aber der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Und der Geist gibt unserem Geist die Gewissheit, um was du beten sollst. Sonst beten wir Unsinn zusammen. Gott macht aus allem das Beste, ist mein Thema. Und du solltest dem Heiligen Geist so Spielraum geben. Einfach mach du es, wie der Heilige Geist gab auszusprechen. So haben die Jünger auch damals geredet. Die voll Heiligen Geistes waren, erlebten Wunder am laufenden Band. Und ich sage das am laufenden Band. Für sie waren Wunder was ganz Normales. Wenn du mit Jesus Christus lebst, wirst du nicht mehr den Wunder nachjagen. Wunder werden für dich selbstverständlich. Da wird jeder Tag ein Wundertag sein. Morgens, da stehst du auf und sagst, danke Jesus, ich bin so froh, dass ich aufstehen durfte. Das ist ein Wunder. Du könntest auch umfallen. So, jeder Tag. Und sie regten sich nicht mehr auf, wenn ein Wunder passierte. Ach Leute, habt ihr gehört, das war Sensationelles. Ein Wunder ist geschehen. Nein, ja gut, preis dem Herrn. Und die sind weitergegangen. Die haben sich nicht aufgehalten an den Wundern. Wir halten uns manchmal so lange an den Wundern aus. Weißt du, was da passiert ist? Und so weiter und so weiter. Wer wirklich mit Jesus lebt, der wird von Gott tagtäglich durchgetragen. Das ist ein Wunder. Weißt du, wenn ich früher so ältere Leute besucht habe, weißt du, ich bin froh, dass ich morgens aufstehen kann, meine Arbeit verrichten kann und so weiter. Und dann abends, dass ich wieder in mein Bett gehen kann und wieder in Frieden einschlafen kann. Ich habe gedacht, ist das wirklich so etwas Besonderes? Die Gnade, es ist wirklich Gnade und ein Wunder, dass du das darfst und kannst. Wer mit Jesus also wandelt, der steht auf einer ganz anderen Grundlage und einer anderen Basis. Bei dem hat das Negative keine Bleibe mehr. Also sie werden Dämonen vertreiben. Das Negative machen sich keine Gedanken. Das ist da. Du kannst nicht verleugnen, dass das Negative nicht da ist. Der Teufel ist da. Der Teufel ist eine Realität. Die Sünde ist eine Realität. Krankheit ist eine Realität. Sorgen, Mangel und Ängste sind eine Realität. Also das kannst du nicht vermeiden. Aber die halten sich nicht da an. Sie gehen weiter. Die machen weiter. Die zerbrechen nicht ihren Kopf. So, sie lassen sich nicht infizieren von diesen Seuchen. Die kommen an sie ran, die schütteln die Sachen ab, wie die ganze Wasser. Sie halten sich nicht bei der Krankheit auf. Sie wissen ja, die Flu, die Grippe geht rum. Naja, geht's rum. Und wenn es sein soll, kriegen wir. Wenn es nicht sein soll, kriegen wir sie nicht. Und wenn ich aufpasse ein bisschen und ein bisschen sorgfältig lebe, werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Und wenn ich Vitamine essen oder Obst essen, weißt du, im Englischen sagt man, also man sagt, wenn man ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern, away. Also ein Apfel am Tag. Also wenn du jeden Tag einen Apfel isst, weißt du, und die Vitamine zu dir nimmst, die hier sind, verstehst du, musst nicht fremde Sachen essen, irgendwo aus fremden Ländern. Nein, das, was der liebe Gott hier wachsen ließ, das ist für dich. Ein Apfel am Tag. Und wir sollten mal mit diesen Dingen leben. So, die Dämonen bleiben nicht bei dir, wenn du mit Gott wirkst. Und das Gift wirkt nicht an dir, wenn du mit dem Heiland lebst. Weißt du, am Schluss weißt du gar nicht, was du essen darfst und kannst. Das Wasser ist vergiftet, verseucht. Gut, du musst aufpassen. Und Gott hat uns Verstand gegeben. Und wir sollten unseren Verstand einsetzen. Gut, wenn ich jetzt nach Russland fahre, ich werde in Russland kein Wasser trinken. Denn ich weiß, mein Magen ist nicht demnach geschaffen, dass ich dieses Wasser trinke, die Bazillen und so weiter. Wir sind so mit Chlor, Wasser so versorgt und so weiter, dass unsere Bakterien gar nicht so immun und widerstandsfähig sind. Da werde ich schon irgendwas anderes trinken und aufpassen. Aber Gott hat uns Verstand gegeben. Also, wir sollten unser Immunsystem stärken, wenn es geht, starke Abwehrkräfte haben. Wir sollen uns gegen das Böse wehren. Wir sollen auch im Geistlichen Satan Nein sagen, das nehme ich nicht an. Der Teufel versucht uns immer wieder so frei Haus zu liefern. Ich ärgere mich über die ganzen Drucksachen, die ich bekomme. Jeden Tag habe ich bald einen halben Mülleimer, Drucksachen, Zeitungen, was weiß ich. Und ich ärgere mich, dass ich das alles entsorgen muss. Ich mache das gar nicht mehr auf, ich schmeiße es gleich weg. Und genauso solltest du mit den Dingen tun, die der Teufel dir so frei Haus liefert, was du nicht bestellt hast. Das brauchst du auch nicht. Du nimmst nur das, was du willst und was du brauchst. Gott lässt uns diese Dinge auf uns zukommen, damit wir lernen, mit den negativen Dingen umzugehen. In der Bibel heißt es einmal, gib dem Argen keinen Raum. Du musst dem Negativen, dem Bösen, dem Übel keinen Raum geben oder erlauben, dass die Stürme dich umwerfen. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Du musst also aufpassen, wenn du in der Gefahr sagst, ja, mir macht es nichts aus, ich bin stark. Pass auf. Lass uns nicht immer den Starken spielen. Wir sind anfechtbar, wir sind angreifbar. Und deshalb, wenn du merkst, lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Lieber ein lebendiger Feigling. Also manche Leute haben Angst, sich zu blamieren. Ja, ich werde ausgelacht, wenn ich hier beigebe. Nein, sei ein Feigling. Lieber ein Feigling. Aber du lebst. Und die Friedhöfe sind voll von lauter Helden und Starken, die immer stark sein wollen und beweisen wollen, dass sie was sind. Die Friedhöfe sind voll davon. Zeichen und Wunder, jetzt pass auf, über Zeichen und Wunder, ich möchte ein paar Gedanken weiter sagen, sind nur für den Anfang da. Nur am Anfang bist du so überwältigt, ein Wunder ist passiert. Wir kommen zum Glauben oft über ein Wunder. Das ist wahr. Aber sie sind nicht mehr lebensnotwendig, wenn du permanent mit Jesus lebst. Wenn ich so die Evangelien lese, da sind ständig Wunder, aber dann Apostelgeschichte, es sind auch noch ein paar Wunder, aber gegen Schluss der Apostelgeschichte passieren kaum noch Wunder. Nicht, dass die Zeit der Wunder vorbei ist, nein, Wunder geschehen, Wunder passieren, aber da steht man auf einer ganz anderen Ebene. Wenn ich dann die Offenbarung sehe, da sieht man ganz andere Sachen als nur Wunder. Da sieht man den unbeschreiblichen Herrn, wie groß, wie mächtig er ist. Und die Briefe sind ja, die Briefe, die wir haben, das sind ja Botschaften Gottes an uns, die Episteln. Wunder sind am Anfang nötig für den Durchbruch. Ein Wunder passiert ist und dann ganze Familien kommen zum Glauben unter Umständen manchmal. Ich denke nur an die Heilung des Lahmen im Tempel hat mehr Leute zum Glauben gebracht als die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Am Pfingsten bekehren sich 3000 Leute, aber nach der Heilung oder bei der Heilung des Lahmen bekehren sich 5000. Also, das war gewaltig. Durch ein Wunder kommen mehr Menschen zum Glauben als durch eine Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Nur nebenbei. Prüfe, vergleiche das und so weiter. Nachher, wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, dann lebst du ein Wunderleben, ein zeichenhaftes Leben. Alle Dinge sind ein Zeichen. Gott hat mich geführt, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat sich mir offenbart. Du führst ein Wunderleben, denn mit Jesus zu leben, ist jeder Tag schöner als der Tag vorher. Egal mir, was die Leute schreiben. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Du weißt, das geht weiter. Der Herr bringt mich durch. Ich stehe wieder auf. Ich mache wieder weiter. Und Du weißt, der Herr hält mich. Der Herr führt mich. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du bist also sicher, Tag für Tag. Du bist jetzt sein Schäfchen. Weißt du, das Schöne dabei ist, als Schäflein, solange du kleines Schäflein bist, da trägt dich der Herr, weil du mit der großen Herde nicht so richtig mitlaufen kannst. Es ist noch viel zu viel Stress. Der trägt dich. Aber dann kommt der Tag, wo er dich hinstellt und sagt, so, jetzt laufst du auch mit der Herde. Und du sagst, ja, lieber Gott, aber ich weiß nicht, mit mir stimmt was nicht. Früher, da war es immer so, dass da wurde ich immer vom Herrn getragen, vom Hirten getragen. Und jetzt muss ich auf eigene Füße stehen. Jetzt muss ich laufen. Und das ist ein neues Leben. Als die Kinder Israel nach Kanaan reinkamen, weißt du, vorher durch die Wüste sind sie versorgt worden. Die mussten sich nur hinstellen und sagen, lieber Gott, wir brauchen Brot. Und der Manna hat schon gerieselt. Aber jetzt im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, da müssen sie kämpfen. Da gibt es Feinde, Könige. Da gibt es Widerstand, da müssen sie arbeiten, da müssen sie das Land bebauen, die Städte bewohnen. Gott macht den Anfang, er legt den Funken, das Ding explodiert und es brennt. Und Jesus sagt, was wollte ich schon lieber, als das Feuer brennen würde. Wunder Gottes sind nur so für den Anfang da, für den Anstoß. Mein Gott hat das gemacht. Und wenn du das einmal weißt, wenn er einmal dir geholfen hat, kann er dir zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal, zehntes Mal, hundertes Mal helfen und heilen und so weiter. Wenn er einmal ein Wunder dergleichen getan hat, Wunder Gottes sind nur so Hilfsmittel, wenn es billiger sein muss, wenn es einfacher sein muss. Das sind nur Hilfsmittel. Gott möchte den Menschen zeigen, du, ich kann es. Trau mir zu, vertrau mir, ich werde dich ans Ziel bringen, dort, wo du hin möchtest. Hier wird dann weiter nachher der Glaube entwickelt. Hier geht es eigentlich, du lebst jetzt in der Kraft Gottes, in der Bewusstsein. Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit mir ist, wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Mit Wunder identifiziert sich Gott, lässt sich erkennen und erfahren. Du weißt, Gott ist bei mir. Der hat mir einmal geholfen und er wird mich nicht verlassen. Er steht bei mir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Und das ist dann am laufenden Band. Du lebst als ein Wundermensch. Du lebst. Man sieht den Eingriff Gottes dann überall in jeder Situation. Vorher siehst, lebst du nach den Gesetzen, strengst dich noch an. Ja, wenn ich lieb bin, ist der liebe Gott auch lieb. Aber dann merkst du, wenn du länger mit dem Herrn Jesus gehst, auch wenn du nicht lieb bist, ist der Herr Jesus lieb zu dir. Die Jünger waren manchmal so Rabauken, also Johannes und Petrus oder die Johannes und so weiter, das waren die Donnersöhne, die Söhne des Zebedeus, Donnersöhne, bei denen hat es immer gekracht. Aber der Herr hat sie getragen. Wer wird der Größte im Himmel? Weißt du, sie haben dumme Gedanken gehabt. Wenn du Kind Gottes bist, lebst du ganz anders. Du sündigst nicht mehr, du rebellierst nicht mehr gegen Gott. Der Funke ist da, Gott hat etwas angezündet und es geht unübernatürlich weiter. Gott offenbart sich, fängt an, dich zu segnen. Und wenn dich einmal gesegnet hat, wirst du immer gesegnet sein. Der Segen Gottes zieht sich nicht zurück am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Nein, du bist gesegnet Tag und Nacht. Hast einen guten Schlaf. Um unsere Gebete zu erhören, musst du dich nicht mehr anstrengen. Oder Gott sagt, ich bin ein Hörer der Gebete. Sprich, was willst du, was kann ich für dich tun? Wenn du einmal eine Gebetserhörung erlebt hast, wenn du einmal durchgekommen bist, wenn du die Stimme des Herrn einmal kennst oder erlebt hast, dann lebst du ganz anders. Wir sind also manchmal schon so dürr und so ausgetrocknet. Herr, gib einen Funken, dass es brennt. Es brennt, dass es in unserem Herzen brennt. Gott hört auf, Gott zu sein, wenn er aufhört, Wunder zu tun. Also permanente Wunder. Ich meine nicht so sensationelle Wunder, sondern immer. Ständig jeden Tag eine Gebetserhörung. Du notierst es. Weißt du, früher habe ich immer aufgeschrieben, das hat Gott getan und das hat Gott getan und das hat Gott getan. Weißt du, das war wunderbar zu wissen. So halbe Apostelgeschichte. Aber weißt du, das ist mit zu viel Zeit. Ich musste mir nicht mehr aufschreiben, sondern ich danke für den Tag und preise Gott, dass er mich durchträgt, dass er mir hilft, dass er mich leitet. Und ich muss mich nicht aufhalten an Kleinigkeiten oder auch an große Dinge. Wunder und Zeichen sind einfach Symbole oder Impulse von einer anderen Welt aus dem Jenseits. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Die werden mir nachlaufen, die werden mich verfolgen, die werden bei mir sein. Die werde ich nicht abschütteln können, auch wenn ich abschütteln will. Die werden immer da sein. Denn im Reich Gottes gelten ganz andere Gesetze als im dieser Welt. Hier in unserer Welt gelten nur Naturgesetze, aber dort gelten die Gesetze der Gnade unverdienterweise. Du bekommst immer unverdienterweise. Und ich sage dir eine große Wahrheit. Immer wenn du unwürdig bist, wirst du von Gott gesegnet. In aller Liebe. In aller Liebe. Wenn du unwert dir vorkommst, wenn du sagst, ich habe das nicht verdient, lieber Gott. Was habe ich schon gemacht? Und wenn du vielleicht noch sogar noch Fehler gemacht hast, vielleicht rebelliert hast. Guck mal, wie hat Gott den Jona gesegnet? Der ist Gott weggelaufen, der hat für ihn so einen schönen Rizinus, so einen Palmbaum über den Kopf wachsen lassen, dass er Schatten hat, der junge Mann. Und so weiter. Wie Gott mit ihm so gespielt hat. Und dann kommt der Rizinus, oder dann kommt dieser Wurm, da kommt ein Ostwind, der das alles wieder versenkt und wegtreibt. Weißt du, Gott arbeitet in Liebe und Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Wir werden nach ganz anderen Gesetzen behandelt. Wenn wir Kinder Gottes sind, wir werden nicht mehr nach den Naturgesetzen behandelt. So du mir, so ich dir. Sondern wir werden nach den Gesetzen der Gnade behandelt. Unverdienterweise. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und der andere, dem er brav seine Pflicht erfüllt und seine Arbeit macht. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der Gerechte, damit Gott übereinstimmt. Bei dem Gott sein Vater ist. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass du mit Gott übereinstimmst. Und wenn du einmal diesen Durchbruch in deinem Leben erlebt hast, angenommen worden bist, mit Gott in Harmonie bist, dann beginnt dieses Wunderleben. Dann beginnt ein Wunder nach dem anderen. Plötzlich verändern sich Dinge in deinem Leben, dass du suchst gar nicht. Weißt du, Gott selber setzt sich hin und Gott selbst interessiert sich für dich, nimmt sich Zeit für dich, unterhält sich mit dir, lehrt dich, inspiriert dich. Plötzlich hast du so viele Impulse vom Heiligen Geist. Und gerade, das ist so, als wenn du lebendig geworden bist. Vorher warst du tot, kamst dir vor, so elend und so weiter, in deiner Sünde, in deinen Fehlern. Und jetzt erlebst du am laufenden Band eine Offenbarung nach der anderen vom Herrn. Wenn man einmal auferstanden ist, stirbt man nicht mehr. Wenn man einmal den Tod überlebt hat, wenn man einmal diese Tiefstelle seines Lebens überlebt hat, dann steigst du nicht mehr dorthin und suchst nicht mehr dein altes Leben und sagst, wie läuft das wieder weiter, wie wird das jetzt weitergehen? Du weißt, mein Erlöser lebt und es geht weiter. Die Auferstehung Jesu war ein Durchbruch. Und Jesus erschien permanent, sogar durch verschlossene Türen kam er zu seinen Jüngern. Wir machen Grenzerfahrungen, wenn wir mit Gott leben. Das kannst du nicht erklären. Weißt du, auch wenn du den Leuten beschreibst, ist eine Grenzerfahrung. So fast am Tode vorbeigekommen. Gerade so dem Teufel von der Schippe gesprungen, aus Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Auferstehung ist, ja, das bringt das unbegrenzte Leben in dir, das Übernatürliche, das Unaufhörliche, das Ewigbleibende, das Andersartige. Jesus war anders vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung. Wenn du einmal gekreuzigt worden bist, und das ist, wie Gott aus allem das Beste macht, wenn du einmal gestorben bist, wenn du einmal blamiert bist, wie heißt das einmal bei uns in Deutschen, ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert. Och, dann können die erzählen, was sie wollen, die können mir nicht schaden. Das ist mir doch egal, ist der Ruf sowieso ruiniert. Also wenn du einmal verloren hast, dann sagst du, mehr als das, was ich verloren habe, kann ich nicht mehr verlieren. Also jetzt kann ich aufs Ganze gehen. Mit der Auferstehung beginnt für Jesus und beginnt mit uns oder für uns ein Leben in einer anderen Dimension. Also in dem Augenblick, wo du aus dem Taufwasser rauskommst, die Taufe ist was ganz Wunderbares, was ganz Wichtiges, ein Symbol ist es, die Taufe. Es ist genauso wie die Verwandlung von Wasser in Wein. Wenn du aus der Taufe, aus dem Wasser rauskommst, du bist auferstanden. Und jetzt musst du dich dafür halten. Ich lebe nicht mehr. Ich bin hier in diesem Bassin versenkt. Ich bin ertränkt. Ich lebe nicht mehr. Christus lebt in mir. Verstehst du? Und jetzt lebst du dein Auferstehungsleben. Die meisten Leute müssen bewusst anfangen, mit Gott zu leben. Bewusst, ganz bewusst, in einer anderen Dimension. So wie eine Rakete, die wird hochgeschossen in der Stratosphäre und dann verlässt diese Rakete die Erdanziehungskraft und dann fliegt die Rakete in einer ganz anderen Kraft. Die schwebt. Und dann nicht mehr mit ein paar hundert Stundenkilometer, nein, mit 28.000 Stundenkilometer fliegt sie um die Erde rum, von der Erde losgelöst. Wenn du einmal dich von der Erde losgelöst hast, die Welt zurückgelassen hast, wo du, und du sagst, rutsch mir alle Pucken runter, ich gehe meinen Weg mit Gott, ich weiß, was ich will, ich habe eine Berufung, ich habe ein Charisma, aber solange du noch an der Erde klebst, solange du noch im Fleisch lebst und so weiter, dann versuchst du alles nach diesen irdischen Gesetzen dich zu richten. Kannst auch nicht anders, selbst wenn du wolltest. Aber in dem Augenblick, wo du einfach den Schubs gekriegt hast, raus aus dieser Erdatmosphäre, dann beginnst du nach übernatürlichen Gesetzen zu leben, kosmischen Gesetzen, nach den Gesetzen Gottes, nach den ewigen Gesetzen. Wir Christen müssen Realisten sein. Weißt du, wir leben in einer anderen Dimension. Und zwar in der Schwerelosigkeit. Der in der Kapsel, die Astronauten, die dort oben arbeiten und so weiter, die leben in der Schwerelosigkeit. Die fliegen, die gehen nicht zu Fuß. Die fliegen, die leben in einer anderen Dimension. Die leben ein Wunderleben. Die schwimmen nicht wie Fische im Wasser. Und die fliegen nicht wie Vögel mit Flügeln. Nein, die schweben. Die leben in der Schwerelosigkeit. Da muss man natürlich nach anderen Gesetzen leben. Sogar wenn du etwas rüberschmeißt und so weiter, das kommt rüber. Da, weißt du, das ist fast wie im Schlaraffenland. Wenn du das Leuten vor 150 Jahren beschrieben hättest, das Leben im Raum draußen, in der Atmosphäre, also im Weltraum, die hätten gesagt, das gibt's nicht. Viele kommen nicht raus aus dieser Schwerelosigkeit. Mein Leben ist so schwer. Oh, ich schaff's nicht, lieber Gott. Du bist noch nicht von dieser Erde gelöst. Reiß mich los von der Erde, mach meinen Glauben groß, singen Christen irgendwo in einem Lied. Mach meinen Glauben groß, reiß mich von der Erde los. Wir müssen von der Erde losgerissen werden. Und deshalb lässt Gott Dinge in unserem Leben passieren, dass wir losgerissen werden. Das wird weggenommen und das wird weggenommen und das gefällt dir sowieso auch nicht mehr. Und du löst dich mehr und mehr. Viele kommen also aus der Schwerelosigkeit nicht raus, weil sie zu menschlich denken, zu materialistisch denken, zu irdisch. Und was passiert, wenn ich das nicht mehr habe? In der Schwerelosigkeit verändern sich sogar deine Körperzellen. Dort ist eine ganz andere Strahlung. Nur nebenbei. Und das stellt den Menschen vor ganz neuen Problemen. Weißt du, du bist diese Probleme hier auf dieser Erde los, aber du hast jetzt neue Probleme in der Schwerelosigkeit. Im Weltraum. Jetzt musst du fliegen, du stoßt dich nur ab und plötzlich bist du an der Decke. Dich hält nichts mehr. Du lebst nach ganz anderen Gesetzen. Wer in einer biblischen Gemeinde lebt, und ich meine biblische Gemeinde, ich meine nicht, wo Menschen nur sich profilieren suchen und sich verwirklichen suchen, nein, wo Menschen ein Herz und eine Seele sind, wo sie Gott suchen und Gott lieben und Gott selig werden wollen. Wenn du in so einer Gemeinde lebst, dann merkst du, du bist wie in einer Raumstation. Du wirst getragen, nicht von den Leuten, sondern von der Schwerelosigkeit, von ganz neuen Gesetzen. Und das ist schon ein Vorgeschmack für das Leben im Himmel. Unser Wandel ist wie im Himmel. Ich werde getragen. Gott bringt mich durch über die ganzen unwegsamen Situationen. Wir sollten lernen, im Geist in der Schwerelosigkeit zu leben. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Verstehst du? Und schmeißt du ein Fenster raus und diese Sorgen fliegen weiter irgendwo im Kosmos und dann irgendwo mit der Zeit verglühen sie. Mach dir keine Sorgen. Hier in der Schwerelosigkeit zu leben, das lernst du Gott zu vertrauen. Weißt du, du verlässt den Orbit und dann fliegst du weiter. Um die Erde, und umkreist die Welt, da kannst du wenn du betest, in Bruchteilen von Sekunden, du kannst hier sein, in Berlin, und dann bist du in New York, und dann bist du in Südamerika irgendwo, und dann bist du in Asien. Erdumlauf. Und unsere Gebete haben Macht. Und du entdeckst, was das für ein Wunderleben ist. Ich bete, und irgendwo wirkt der Herr, wo ich meine Gebete hinschicke. Du spürst eine ungeahnte Leichtigkeit. Das ist das Leben in neuen Dimensionen. Du spürst eine Leichtigkeit. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber natürlich, wer nie in einer Kapsel gewesen ist, wer nie ausgestiegen ist. Guck mal, wenn ich daran denke, wenn ich die Astronauten sehe, wie die aussteigen, da reparieren sie an der Kapsel draußen. Du musst nur aufpassen, dass sie nicht wegfliegen. Christen müssen lernen, auszusteigen, Sicherheiten zu verlassen. Petrus musste das auch lernen. Zwar nicht in einer Raumkapsel, aber vom Boot. Herr, bist du es, dann lass mich zu dir kommen. Und Petrus wandelt mit Jesus auf dem Wasser. Schwerelosigkeit. Könnte auch so etwas Ähnliches sein. Und solange er auf Jesus geschaut hat, ging alles gut. Und solange du auf Jesus schaust, geht in deinem Leben auch alles gut. Nur ein Blick weg von Jesus und schon fängst an zu sinken. Aber was sind wir für Menschen manchmal? So die ganzen Christen, so wie Maulwürfe. Gucken raus und werden blind. Weil sie das Licht nicht gewohnt sind. Weißt du, lieber bleibe ich in meinem Loch dann als Maulwurf. Weißt du, und viele wagen es nicht raus, einfach in neuen Dimensionen zu leben. Und Gott lockt uns raus. Jesus sagt, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Die nichts sehen und doch glauben. Und das geht um die Auferweckung des Lazarus. Selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Es gibt also schon zu Lebzeiten übernatürliches Leben. Und jeder kann so einen Vorgeschmack des übernatürlichen Lebens haben, so in der Schwerelosigkeit. Oh Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Ich will dich begeistern. Weißt du, von diesem Irdischen bist du so manipuliert, so besessen und so vernarrt, dass du sagst, ohne dem kann ich gar nicht leben. Für mich war, warum ich auf die Bibelschule gegangen bin und eigentlich, ich habe meine Bibel gekannt, ich habe meine Bibel geliebt und ich wusste schon sehr viel von Gott und habe Bibelkurse belegt und. Aber ich bin auf die Bibelschule gegangen, um von dem Materialismus loszugehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie kann man im Glauben leben, ohne Verdienst, ohne Bezahlung. Wie kann man existieren? Und das war für mich eine Lektion, die ich lernen musste. Einfach im Glauben zu leben. Du hast nichts und hast doch alles. Von Gott getragen zu werden, von dieser himmlischen Schwerelosigkeit. Wer mit Gott lebt, lebt nach ganz anderen Gesetzen. Sieht das Leben mit ganz anderen Augen. Sieht die Probleme ganz anders. Wenn du vom Weltraum runter guckst, die chinesische Mauer, ach, das ist so ein kleiner Strich da unten. Weißt du, da siehst du die Dinge ganz anders. Da betrachtest du nicht mehr der Ozean. Das überfliegst du nur. Die Meere, die Grenzen. Da siehst du nicht mehr die Grenzen, die die Menschen da gezogen haben. Die Berliner Mauer. Da siehst du all das nicht mehr. Diesen ganzen Stacheldraht. Gott will uns einfach herausnehmen und uns emporheben. Komm und steig hinauf, sagt der Herr zum Johannes dort in der Offenbarung. Steig herauf. Und dann sieht er Dinge, unaussprechende Dinge. Sieht er den Antichristen, sieht den falschen Propheten, sieht den Babylon und sieht das ganze Verderben dieser Welt. Aber er hat zuerst Jesus gesehen. Und in dem Augenblick, wenn du Jesus gesehen hast, kannst du alles andere verkraften. Und er sah Jesus. Offenbarung 1,17. Er sah Jesus. Und dann kann der Antichrist angucken, macht dieser komische Kerl da. Den falschen Propheten. Naja, und er wurde in den Feuersee geworfen und. Aber wer nur gelegentlich Gott erlebt, weißt du, für den ist alle Sensation. Kommt nicht mehr aus dem Staunen raus. Wunderbar, herrlich, fantastisch, gewaltig. Deshalb ich lade dich ein, kontinuierlich mit Gott zu leben. Permanent. Von morgens bis abends. Und dann lernst du, mit Gott zu leben. Du erlebst Bahnen manchmal, du erlebst manchmal Schwierigkeiten, du erlebst manchmal Angriffe, aber du kommst immer wieder hoch. Wahre Christen kommen immer wieder hoch. Die schmeißen nicht alles hin und sagen, das lohnt sich nicht. Nein, die sagen, na gut, das war jetzt nichts, aber wir machen anders. Und die machen nicht gleich aus allem Weltuntergang und Katastrophe. Wer konstant und kontinuierlich mit Gott lebt, für den ist jeder Tag, jede Sekunde, jede Minute ein Wunder. Unser Wandel ist im Himmel. Wenn du das verstehst, was das wirklich heißt, mein Leben spielt sich nicht hier ab, sondern in einer ganz anderen Ebene. Und dann ist für dich vieles selbstverständlich. Vieles selbstverständlich. Und unser täglich Brot gib uns heute. Und du sorgst nur für heute und nicht für morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Du weißt, Gott hat mein Leben hier ins Dasein gerufen. Er hat mich gewollt und er wird mich auch erhalten. Er hat mich aus Ägypten rausgeholt, er hat mich bekehrt, er hat mich errettet, er hat mich als sein Kind angenommen, er hat mich adoptiert und ich werde weiterleben. Für den ist ein Wunder nicht mehr ein etwas Sensationelles. Er wird nicht gleich erschüttert oder was auch immer ist. Für ihn Wunder passieren tagtäglich. Und genau das ist, was Gott möchte. Gott schickt uns Schwierigkeiten, damit wir die Nüsse knacken oder ersticken. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ersticken oder einfach knacken und was Gutes daraus machen. Für einen wahren Gläubigen sind die Wunder so etwas Alltägliches, gehören zur Routine. Deshalb, je länger du mit Jesus gehst, desto weniger lässt du dich da manipulieren von Wundern, die vereinnahmen von Wundern und sagen, ja, guck mal, das und das. Und das ist auch egal, ob das so passiert oder so passiert. Wer immer mit Gott zusammen ist, der hat immer über Gott Grund zu staunen. Der staunt und wundert sich, wie groß ist mein Gott? Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist mein Gott? Der hört nicht auf, über Gott zu staunen. Nicht mehr, was da unten passiert. Der hat ein ganz anderes Staunen in sich. Ganz anderes Schauen. Der sagt Danke für alles. Der nimmt alles aus der Hand Gottes. Der geht fröhlich seine Straße weiter. In ihm wohnt ein anderer Geist. Eine andere Gesinnung. Eine andere Einstellung. Eine andere Kraft. Er spricht sogar eine andere Sprache. Und die da glauben, sie werden in meinem Namen in anderen Sprachen reden. Der redet nicht mehr. Oh, guck mal, jetzt geht eine Grippe wieder rum. Da geht wieder eine Seuche rum. Da ist wieder das und das der Fall. Nein, der interessiert sich gar nicht so. Passiert, wird registriert, aufgeschrieben, festgehalten und er geht weiter. Er zog seine Straße fröhlich weiter. Denn im Römer 8 heißt es, wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Weißt du, es sei denn, du lässt dich ein. Es sei denn, du fängst an zu mitdiskutieren. Die Schwierigkeiten bringen dich noch fester an Gott. Die binden dich noch fester. Und du sprichst dann eine total andere Sprache. Du sagst, also mein Gott lebt, Gott kann alles. Und es ist nichts Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind. Also, dich kann niemand mehr verdammen. Wenn jemand zu dir herkommt und sagt, du bist kein Christ, kannst sagen, wer sagt dir das? Woher hast du das? Wie bist du da drauf gekommen? Du kannst ihn fragen. Und er wird, ich vermute, dann kommt er mit seinen Argumenten, aber da kommt er nicht weit. Du hältst dich an die Bibel. Das Wort Gottes sagt, ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Also ich habe ihn aufgenommen, ich war dabei. Weißt du, normale, die als Babys getauft worden sind, weißt du, die wissen nicht, bin ich getauft oder bin ich nicht getauft. Die Eltern sagen, du bist getauft, aber die wissen es nicht, ob sie getauft sind. Aber bei meiner Taufe, ich war dabei. Und ich weiß, dass ich getauft worden bin. Und ich weiß, dass ich Jesus mein Leben übergeben habe. Ich war dabei. Mit Verstand, mit Gefühl, in Fleisch und Blut. Ich habe Ja zu Jesus gesagt und es reicht mir. Und ich bin mit Christus verwurzelt jetzt, wie ein Weinstock an der Rebe. Oder die Rebe mit dem Weinstock. Der braucht keinen anderen Kitt mehr. Der Herr hält mich. Der Herr verbindet mich. Ich muss also jetzt nicht von jemandem gehalten werden, bleibe bei Jesus, gehe nicht vom Heiland weg. Nein, mich kann niemand wegkriegen. Das ist das Problem. Da kannst du zerren, so viel du willst. Und je mehr du zerrst, desto fester bin ich an Jesus. Desto gewaltiger sind die Kräfte, die mich an Jesus halten. Der klebt an seinem Herrn. Der wird von der Kraft Gottes gehalten. Bei dem läuft nichts mehr normal. Wenn du wahres Kind Gottes bist, dann laufen alle Dinge in deinem Glaubensleben nach ganz anderen Gesetzen. Du bringst Frucht zu deiner Zeit. Und das ist ganz arg wichtig, Geschwister, dass wir nicht den ganzen Tag, die ganze Zeit, jede Woche, jeden Tag, jeden Monat, im Herbst, Frühling oder Winter immer Frucht bringen. Du musst nicht jeden Tag Frucht bringen. Der bringt Frucht zu seiner Zeit. Und vielleicht ist meine Zeit noch gar nicht da, dass ich Frucht bringe. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bringe Frucht erst, wenn ich im Himmel bin. Dort werde ich meine Frucht ernten. Hier arbeite ich an der Frucht. Hier setze ich alles dran, dass Frucht rauskommt. Aber dort wird die Frucht reifen und die Frucht werde ich meinem Heiland bringen. Der bringt Frucht zu seiner Zeit. Und zwar, wenn er bei Jesus ist, in der Herrlichkeit. Der schöpft aus ganz anderen Quellen. Der mit Gott lebt und wandelt. Wer immer nur mit Gott zusammen ist, wenn es schlecht ist, so den lieben Gott als Nothelfer, als fünfter Rad am Wagen, der erlebt immer wieder seine blauen Wunder, dass es nicht hilft. Aber wer immer mit Gott ist, für den sind Wunder selbstverständlich. Er weiß, Gott ist treu, Gott lässt sein Kind nicht fallen. Jesus sagt einmal, ich bin gekommen, das Feuer anzuzünden und ich wollte, dass es brennte. Wenn der Funke gelegt ist, dann kannst du nicht mehr das Feuer aufhalten, es brennt, es lodert. Gott gab uns einen Geist, damit es schneller geht in unserem Leben. Der Heilige Geist ist der Verstärker meines Lebens. Der Heilige Geist hilft meinen Schwachheiten. Der Heilige Geist hilft nicht meinen Stärken, ihr Lieben. Der Heilige Geist, wenn ich meine Stärken profilieren möchte, dann sagt der Heilige Geist, lass ihn machen. Der wird zusammenbrechen, der wird kapitulieren. Der Heilige Geist hilft meinen Schwachheiten. Da, wo ich nicht kann, wo ich mich fallen lasse, wo ich sage, Gott, ich kann nicht mehr. Da hilft der Heilige Geist. Er ist meine Verstärkung. Unseren Schwächen. Deshalb, du solltest dich deinen Schwächen rühmen. Deshalb sag auch Paulus, ich rühme mich meine Schwächen. Bin ich schwach, dann bin ich stark, dann bin ich wirklich stark. Deine Schwächen sind wirklich deine Stärken. Deine Schwächen sind die Einfallstore für Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit. Deine Schwächen. Hier kann Gott eingreifen, hier hat er Handlungsfreiheit. Hier versagt er nie, wenn du schwach bist. Gott, ich kann nicht mehr. Dann gibt er seine Medizin. Dann gibt es seine Hilfe, seine Kraft. Unsere Schwächen sind die Eingänge für Gott in unserem Leben. Deshalb, Gott macht aus unserem Leben immer das Beste, das Allerbeste. Und je schwächer du bist, als Kind Gottes. Weißt du, als ich zur Pfingstgemeinde kam, die Pfingstler damals zu der Zeit, wir dürfen nicht unsere negative Sachen bekennen. Ich bin schwach oder ich kann das nicht. Wir sollen immer unsere Stärken bekennen. Wenn du Zeugnis gibst, rühme den Herrn. Erzähl nicht, dass du krank warst und dass du schwach bist, dass du arm bist, dass du Sorgen hast, dass du Kummer hast. Nein, rede immer von der Güte des Herrn. Ich darf Realist sein als Kind Gottes. Und ich darf auch über meine Schwächen sprechen und nicht nur über meine Stärken. Meine Stärken, die sind sowieso selbstverständlich. Aber Gott ist in meinen Schwächen mächtig. Und ich darf mir an seiner Gnade genügen lassen in der Schwachheit. Also, das Scheitern ist oft die erste Sprosse auf der Leiter des Erfolgs. Das Scheitern. Weißt du, da kapitulierst du, da merkst du, das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber das ist der Einstieg für den Segen Gottes in deinem Leben. Wir müssen über diesen Felsen manchmal des Scheiterns klettern, um auf den Berg des Erfolgs zu kommen. Wir müssen das. Das wird uns nicht erspart über die 7 Berge. Wie es in den Märchen ist. Zuerst Gethsemane, zuerst Golgatha und dann erst der Ölberg. Die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist ist der göttliche Beschleuniger, so wie ein bisschen Benzin ins Feuer gießen, Öl ins Feuer gießen und plötzlich lodert und so weiter, ist der göttliche Verstärker. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Geschwister, deshalb erlaubt Gott, dass Dinge scheitern, dass Dinge am Ende sind, dass es manchmal nicht mehr weitergeht, dass Gott was Neues anfängt, und zwar durch seinen Heiligen Geist. Gott benutzt oft das Kleine, das Unscheinbare und macht daraus was Großes. Ich denke nur so die Bibel. Da findet einer ein Eselskind backen und dann schlägt er 1000 Philister. Kannst du dir vorstellen. Oder die leeren Krüge beim Gideon, benutzt Träume. Gott nimmt das Kleine, Unscheinbare. Du sagst, was ist denn das? Oder die 5 Brote, was ist das für so viele? Und du denkst, es reicht nicht aus. Aber Gott will gerade das Kleine, das Geringe, das Schwache, das Elende und da mach dir was draus. Deshalb schäm dich nicht, wenn du dich elend vorkommst. Schäm dich nicht, wenn du arm dich vorkommst. Schäm dich nicht, wenn du schwach vorkommst. Das ist genau Gottes Einstiegsmöglichkeit. Hier kann er ganz neu dir begegnen. Hier kann er seine Gegenwart in deinem Leben offenbaren. Hier kann er was verändern. Deshalb, Gott hat große Pläne, wenn du schwach bist. Eigentlich, weißt du, das ist kein Pfingster-Evangelium oder kein Charismatiker-Evangelium. Ich bin ein Realist, ich bin alles. Aber ich lasse mich nicht irgendwie in eine Ecke drängen, nur sag Halleluja, immer Halleluja, Halleluja. Nein, ich bin ein Realist. Kann nicht immer Halleluja sagen, aber ich kann sagen, mein Jesus lebt. Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich kann sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, obwohl ich auf der Straße liege und verrecke. Wie dieser Hiob, er kratzte sich, war im Koma. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Deshalb, ihr lieben Leute, lasst uns Realisten sein und keine Phantasten, die irgendeinem Vater Morgana folgen. Wenn die dort ankommen, ist nichts mehr da. Weißt du, Gott lässt Dinge zu, damit aus unserem Leben das Beste herauskommt. Das Beste, das Beste. Gott will also, dass wir stark sind. Gott ist der große Verwandler. 2. Petrus 3, Vers 8 bis 13. Da stehen ein paar gute Gedanken. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten. Wir sind noch nicht am Ziel. Ich hab's. Was nützt es, wenn du alle Wunder erlebt hättest und du musst doch eines Tages von dieser Erde gehen? Wenn du überall gewesen wärst, wenn du alles erlebt hättest, wenn du alles mitgemacht hättest, du musst doch von dieser Erde gehen. Und was wird? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir haben ein Urbedürfnis nach Gerechtigkeit und Wunder und Wahrheit und Liebe und Geborgenheit. In dieser Welt ist so viel Ungerechtigkeit, so viel Elend. Und die Welt ist so verfahren und so durcheinander. Und Gott hat uns eine neue Welt versprochen. Wer sich hier auf diese Welt festlegt, der geht unter, wenn diese Welt untergeht. Deshalb leg dich nicht auf diese Welt fest. Löse dich, reiß dich von der Erde los und dein Glaube wird groß. Du musst von der Erde losgerissen werden. Und Gott benutzt alle Mittel, um dich von der Erde loszureißen, von diesem Materialismus, von diesem Sichtbaren. Du musst lernen zu glauben, wenn du nichts siehst. Du musst lernen zu glauben, wenn du nichts fühlst. Du musst lernen zu glauben, wenn du nichts glauben kannst. Verstehst du, was das ist? Ich kann es nicht fassen. Aber Herr, ich weiß, du hast alles. Du steuerst die Menschenherzen wie Wasserbäche. Dein ist Gold und Silber. Gott macht es einfacher. Er lässt ein Wunder geschehen. Und du siehst dann plötzlich, wie Gott dann dir hilft. Wie plötzlich dir mit dir besser wird. Du bist krank, du rufst die Älteste, die legen die Hände auf dich. Die sind vielleicht auch krank, nur nebenbei. Die sind auch nicht stark, die sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Aber die beten mit dir und das Gebet des Glaubens, nicht die Ältesten, sondern das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Wir sind alle sterbliche Menschen. Weißt du, manchmal halten die Leute so was Großes von einem. Ach, der Heiler. Guck mal, ich darf euch liebe Grüße von Billy Smith sagen. Billy Smith war dieses Jahr im Krankenhaus über das neue Silvester und so weiter und wird wahrscheinlich nicht mehr nach Deutschland kommen. Also zumindest hat er alle Termine abgesagt bis Mai so. Also er ist krank und das haben wir hier gesehen, dass er war, der war schon gebrechlich. Verstehst du, jeder kommt ins Alter, wo er nicht mehr kann. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und deshalb lasst uns ganz vernünftig sein. Und auf dem Teppich bleiben. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern wir warten auf den Himmel, auf das Ewige. Und den Brief, den er geschrieben hat, hat er nicht niemals erst geschrieben, sondern seine Tochter. Einfach, dass wir für ihn beten und einfach einstehen. Jetzt braucht er Gebet. Und das ist realistisch. Weißt du, der große Heiler, der Superstar. Guck mal, Reinhard Bonnke. Manche Leute halten da große Stücke von Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke hat sich mit einem Prostatakrebs operieren lassen müssen. Und dem geht's auch nicht gut. Weißt du, die müssen alle Leute irgendwo unten durchgehen. Lass uns nicht immer den Starken spielen, sondern lass uns immer auf dem Teppich bleiben. Gott macht aus allem das Beste. Weißt du, man kann anderen predigen, sei gesund. Aber dann, wenn du selbst, wenn es an deine Haut geht, an dein Gelenk geht, an deinen Knochen geht, also, und das kommt alles, wenn ich so das Buch von Billy Smith, ich liebe ihn und ich schätze ihn, er war uns ein Segen. Aber weißt du, wenn ich lese, all die Krankheiten, die er durchgemacht hat, die er hatte, das lässt sich irgendwo am Leben. Weißt du, das ist vorbei. Solange man Gott dient und für Gott lebt und für Gott arbeitet, kann man das auf die Seite stellen. Aber dann holen die Dinge einen ein. Denn unsere Hütte zerbricht. Und wir haben einen Bau von Gott und nicht aus Menschenhänden. Und auch nicht aus den Stoffen dieser Erde. Ein Bau von Gott. Ich möchte, dass wir Realisten sind. Ganz normale Menschen. Gott hat uns eine neue Welt versprochen. Das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare bleibt. Und jedes Werk muss durchs Feuer gehen, sagt meine Bibel. So, da muss jede Arbeit, jeder Dienst, jeder Einsatz, jeder einzelne Mensch muss durchs Feuer gehen. Und das, was bleibt, an der Persönlichkeit, am Charakter, nicht an diesen vielen Heilungen und Bekehrungen und Wunder und was weiß ich, sondern was an der Persönlichkeit bleibt. Das ist, was belohnt wird. Das ist, was belohnt wird. Eine vollkommene Welt erwartet uns. Und deshalb, wir sollen immer für uns selber sorgen. Was nützt es, wenn ich für die ganze Welt sorge und selber vor die Hunde gehe? Und es beginnt jetzt schon. Weißt du, es beginnt jetzt schon. Das neue Leben beginnt jetzt schon. Ich muss nicht warten, bis Jesus gekommen ist. bis die Entrückung stattgefunden hat, bis der Ton der Posaune geblasen wird. Jesus sagt zu Martha, wenn du glauben würdest, du würdest die Wunder Gottes sehen. Ja, Herr, ich weiß, dass du Wunder tun kannst, also in der Vergangenheit. Und ich weiß, dass du einmal Wunder tun wirst bei der Auferstehung. Aber Martha konnte es nicht glauben, dass Jesus jetzt ein Wunder tun kann. Wenn du glauben würdest, du würdest Wunder sehen. Aber Herr, bemühe dich nicht. Mein Bruder stinkt schon. Ist unmöglich. Dieser Lazarus, aber der wird auferstehen. Jesus wird ihn auferwecken. Weißt du, er wird auferstehen. Du kannst jetzt schon von Gott Frieden haben. Jetzt schon die Heilsgewissheit haben. Jetzt schon Freude am Herrn haben. Und ich darf dir eines sagen, unser Leben ist alles, was wir tun, Stückwerk. Du hast ein Stück von dem, ein Stück von dem und ein Stück von dem und ein Stück von der Gnade Gottes und der Freude am Herrn. Einige Stücke unseres Lebens können gerettet werden, die anderen bleiben hier. Deine Seele, tastet seine Seele nicht an beim Hiob, sagt der Herr dem Teufel. So, wir sollen an uns selber arbeiten und auf uns selber aufpassen und für uns selber sorgen und unser Leben mit den Augen Gottes betrachten. Und Gott kann aus der misslichsten Lage unseres Lebens das Optimalste machen. Gott kann es und Gott tut es. Aber jetzt sind wir in der Verantwortung gefordert. Jetzt sind wir gefordert. In der Bibel lesen wir, dass dann das Haus gereinigt wird. Ich lese nicht alle Stellen, ich komme nachher noch ganz schnell darauf zu sprechen. Das Haus wird gereinigt und geputzt. Und jetzt müssen wir sorgen, dass es nicht leer bleibt. Jetzt musst du sorgen, dass deine Seele nicht leer bleibt, dass dein Geist nicht leer bleibt, dass dein Körper nicht leer bleibt. Denn unser Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Leere ist tödlich. Deshalb, wenn du nur Wunder suchst, verstehst du, der Teufel wird dich weglocken. Dort ist ein Wunder und dort ist ein Wunder und dann bist du ausgewandert in Südafrika und dann bist du irgendwo in Brasilien und dort hast du Wunder gesehen. Nein, Gott will, dass das Wunder bei dir zu Hause am Herd und überall passiert. Dass du zu Hause, du sollst in deinem Haus die Wunder erleben, wie Zachäus, in deinem Haus ist Heil widerfahren. Da fängst du an aufzuräumen. Und zwar richtig aufzuräumen, nicht nur das Möbel hin und her zu schieben. Meine Mutter hat eine komische Angewohnheit gehabt, wir haben nicht viel Möbel gehabt, muss ich eine eingestehen, aber die hat bald jeden Monat die Möbel umgestellt. Irgendwo, man kam nach Hause, da war wieder die ganze Wohnung umgestellt. Bitte? Ja, das war wahrscheinlich, die Mütter haben da so ein komisches Gefühl gehabt. Also einfach zu renovieren und ein bisschen umzustellen, die Wohnung und so. Weißt du, daran hast du so viel in deinem Leben zu tun, dass deine Wohnung ständig umgestellt und umgebaut wird. Es ist schlimm, wenn es leer bleibt, wenn du das Leben nicht lebst, das du leben solltest. Wir sollen voll werden von der Herrlichkeit Gottes, voll werden von dem Geist Gottes, vom Wort Gottes, vom Glauben an Gott. Und Gottes Glauben, nicht unseren Glauben, sondern den Glauben Gottes. Hab Glauben an mich, sagt Jesus. Wir sollen von Gott Vertrauen voll sein, wir sollen von der Gegenwart Gottes voll sein. Von der Liebe Gottes, von der Erkenntnis Gottes, von der Offenbarung Gottes, voll. Das muss überlaufen. Voller Freude. Jede Ecke, jeder Winkel soll ausgefüllt sein bei uns von Gott, damit für den Teufel kein Platz bleibt. Der Heilige Geist schafft das, dass du so richtig überläufst von der Herrlichkeit Gottes. Jesus spricht von diesem schön geputzten, gereinigten, renovierten Haus. Du erlebst als am Anfang deines Lebens eine große Reinigung. Und das ist Wunder. Weißt du, der Herr hat mir das wieder gezeigt. So wenn ich jung bekehrte Christen höre. Der Herr hat mir das wieder offenbart. Jetzt ist mir diese Woche ist mir das groß geworden. Verstehst du, da wird alles durchgeputzt. Da findet die Wiederherstellung statt. Die große Lebensrenovierung. Das gereinigte Haus. Aber es darf nicht leer bleiben. Die alten Hausbewohner, die warten nur, wo du nicht aufpasst, und dann kommen sie wieder zurück und besetzen das Haus. Sie kommen zurück, die alten Geister, die alten Gedanken. Manche wundern sich hinterher, ja, ich dachte, ich wäre Christ, das ist alles schon vorbei. Nein, du hast nicht aufgepasst und die sind zurückgekommen. Die alten Probleme, die alten Krankheiten, wenn du nicht aufpasst. In Lukas Kapitel 11, von diesen 7 Geistern, Vers 24 bis 26, sie kommen zurück. Wenn das Haus leer ist, wenn du ein Leben führst ohne Gott, da kommen die Dämonen wieder zurück. Da wirst du wieder besessen und es wird mit dir 7-mal schlimmer wie vorher. Ich warne dich. Und wir wundern uns manchmal über manche Christen. Weißt du, die haben so wunderbar angefangen, die haben so mit dem Herrn gelebt Und haben gedacht, jetzt wird's wunderbar, jetzt geht's weiter. Nein, du musst aufpassen, dass der Segen nicht abgebrochen wird und irgendjemand uns davon abschneidet. Eine Familie ohne Gott, die wird von Dämonen besetzt. Dämonen warten schon, damit sie einbrechen können, damit sie dich zerstören können. Satan hat auf deinen Geist abgesehen, Nummer eins. Auf deine Gedanken. Der Satan hat abgesehen, auch in der unsichtbaren Welt, nicht in der sichtbaren Welt. Weißt du, an deinem Körper kann er nicht mehr viel machen. Der ist sowieso schon kaputt. Aber er kann an deinem Geist, in der unsichtbaren Welt ist, da kann er dich beeinflussen mit negativen Gedanken. Dort steht dein Haus. Und dort muss es bewohnt sein. Weißt du, ich habe eines festgestellt, Verbrecher, die kommen immer an ihren Ort des Verbrechens wieder zurück. Die kommen immer wieder zurück am Ort des Verbrechens. So, und auch die Dämonen, sie kommen immer an dem Ort, wo sie sich wohlgefühlt haben, wo sie Schandtaten begangen haben, was ihnen bekannt ist, wo man sie lieb gehabt hat, wo man mit ihnen diskutiert hat, wo man sie angenommen hat. Und sie sehen, das Haus ist saniert, ist ja alles wunderbar. Und wir müssen eigentlich gucken, beten, Herr, mach mich voll Liebe, mach mich voll Geistes, mach mich voll Glaubens, mach mich voll deiner Worte. Lass mich in deiner Heiligung leben, lass mich ein Opferleben leben, ein hingegebenes Leben leben. Weißt du, von nichts kommt nichts. Du willst ein siegreiches Leben führen, aber du musst schon was tun dazu. Gott macht aus alt neu, Gott macht aus dieser alten Hütte zu einem wunderbaren Tempel das Beste. Er macht es, er tut es. Und du wirst dann zu einer Behausung Gottes. Die ersten drei Wochen in der Gemeinde, im Reich Gottes, in deiner Gotteskindheit. Ah, Herr. Oh, da muss man nicht mal fragen, wer möchte heute beten. Da platzt du. Das brennt in dir. Aber dann kommt das, da kommen die Sorgen des Alltags, der Kummer und so weiter. Und da lässt du dich gehen, lässt das durchgehen und das machst Kompromisse. Und nichts ist schlimmer wie Kompromisse. Und dann merkst du plötzlich, ja, man muss nicht alles so ernst nehmen, nicht alles so dramatisch nehmen. Man muss nicht Freitag, Samstags und Sonntags in den Gottesdienst gehen. Das reicht schon, wenn ich nur einmal in der Woche gehe. Ich sage euch, es kommt die Zeit, wo du dich sehnst nach diesen Zeiten. Wäre ich bloß gegangen, hätte ich bloß Gott gesucht. Denn was du jetzt bekommst, das ist jetzt für später, nicht für jetzt. Für später. Alles, was du jetzt lernst, ist für später. Alles, was du jetzt tust, ist für später. Satan hat die Schlacht in dieser Welt verloren. Auf Golgatha ist er besiegt worden. Aber deshalb versucht er jetzt, deinen Geist und deinen Verstand zu besetzen. Deine Gedanken, deine Gefühle, deinen Willen, deine Entscheidungen. Jetzt versucht er das alles zu vereinnahmen. Er versucht, dich zu manipulieren, dich umzustimmen, abzulenken, dich zu infizieren mit irgendeinen blöden Gedanken. Du sollst weggehen, du sollst auswandern, du sollst das alles hinschmeißen. Er will nur dein Leben kaputt machen. Das ist alles, was er will. Wir leben unser Leben doppelt. Ich habe euch diese Tage auch schon gesagt, wir leben doppelt. Wir leben im Diesseits, aber wir leben auch im Jenseits. Wir führen also auf zwei Ebenen unser Leben. Das Leben im Diesseits ist sehr kurz und zeitlich und das Leben im Jenseits ist endlos und unbegrenzt. Dein ewiges Haus darf nicht leer stehen. Dein ewiges Haus darf nicht leer stehen. Die Hausbesetzer stehen schon vor der Tür. Wenn du nicht für Gott beschäftigt bist, beschäftigt dich der Teufel. Beschäftigt dich mit Kritik, mit Geschwätz, mit allen möglichen Dummheiten. Wie wird das Haus gestürmt? Wenn du genau hinguckst, das Haus wird gestürmt, weißt du, wenn alles so still und ruhig ist, wenn nichts mehr passiert, nichts mehr läuft. Wenn du zur Ruhe gekommen bist, wenn du einfach sitzt und sagst, ich genieße. Es ist schön zu genießen, aber pass auf, der Löwe lauert auf dich und es fängt wie ein Tsunami diese Einnahme deines Hauses. Zuerst geht alles zurück, das Wasser geht meilenweit zurück, alles geht zurück und es beginnt mit Rückgang. Da sitzt man zuerst mal in der letzten Reihe da hinten und dann sitzt man draußen auf der Straße. Ganz einfach. Mit Rückgang. Weißt du, es beginnt mit Rückgang. Das ist der erste Schritt, sich zurückziehen. Das ist der Rückfall, zurückgehen. In Traditionen, zurückgehen in Formalismus, zurückgehen in, was weiß ich, Gesetzlichkeit. Zurückgehen, aufzugeben, das nicht mehr Nicht mehr Bibel lesen. Vorher konntest du fast Tag und Nacht die Bibel lesen, aber jetzt reicht schon, wenn du einmal in einem Monat die Bibel aufschlägst. Und das, der nächste Schritt ist dann, dass du unterdrückt wirst nach dem Rückzieher und so weiter, dass du dann unbeweglich wirst und dann beginnst die Bedrückung. Dann erstickt alles in dir. Dann fängst du ein Fragezeichen zu machen hinter allem. Gott erlaubt diese Dinge, damit du wieder erschüttert wirst durch irgendetwas. Plötzlich wachst du auf. Stell dir mal vor, der Komet schlägt hier ein, in Berlin, auf dem Potsdamer Platz. Da geht so eine Salve runter. Oh, was werden die Berliner sagen? Aber es wird irgendwann passieren. Weißt du? Und dann, oh lieber Gott, wo ist die nächste Gemeinde? Und dann suchst du, und die Gemeinde gibt's nicht mehr. Weißt du, wir sollten die Zeit auskaufen, solange es noch eine Gemeinde gibt. Und solange noch Gnadenzeit ist, Unterdrückung, die Freude am Herrn wird erstickt, du singst nicht mehr, du kommst nur noch zur Predigt womöglich, vielleicht nur, aber du lobst den Herrn nicht mehr so von deinem Herzen. Weißt du, das, was du in der Freizeit tust, das ist ausschlaggebend. Nicht, was du offiziell tust, berufsmäßig tust, was du in der Freizeit tust, das zählt bei Gott, denn darüber verfügst du. Dann nach der Unterdrückung kommt die Unterjochung, Versklavung, dass du dann im Joch Satans eingespannt wirst. Ich muss meine Tante besuchen, meinen Onkel besuchen, die Krankheit, Ärzte besuchen und so weiter. Ich muss arbeiten, habe keine Zeit. Eine Arbeitsstelle reicht nicht mehr aus, ich brauche 3 dafür, um zu leben. Du bist plötzlich so versklavt, so vereinnahmt. Und das Letzte ist, eingenommen sein, besessen. Besessen von sich selbst, besessen von allen möglichen Irrlehren, dann glaubst du, du wärst Napoleon, du wärst David, du wärst Jesus, du wärst Gott und was weiß ich für Blödsinn. Dann kann man dich nicht mehr belehren. Weißt du, Menschen, die besessen sind, die kannst du nicht mehr belehren, die kannst du nicht mehr korrigieren, denen kannst du nichts mehr sagen. Sie haben keinen Bezug mehr zu der Sache, die sind schon zu weit weg. Sie haben diesen natürlichen Brauch verlassen, Römer 1, Vers 27. Alles, was so natürlich ist, und Dämonie ist was das Natürliche, so man denkt nur noch irdisch, materialistisch und so weiter. Die 7 Geister, da kommen diese 7 Geister zurück. Zuerst kommt der Wahrsagergeist zurück, das ist der erste, was passiert. Weißt du, dann setzen sich die Leute Propheten auf und die Propheten weissagen, weil Gott nicht mehr zu ihnen spricht, dann suchen sie sich Wahrsagerei, Propheten, die dann ihnen etwas erzählen, etwas vorgaukeln und so um die Ohren was Schönes darf erzählen. Dann kommt die Eifersucht, Dämonen der Eifersucht als zweites. Das sind die 7 Geister, die das Haus stürmen. Dann kommen quälende Dämonen der Furcht, der Angst. Dann kommt der Geizteufel. Also die wollen immer meinen Zehnten haben, mein Geld. Also diese 7 Geister. Weißt du, da fängt an, was machen sie mit dem ganzen Geld? Aber das Reich Gottes, aber Miete kostet, Strom kostet, Wasser kostet, Klopapier kostet. Das kostet alles. Aber du siehst dann, diese Großzügigkeit, auch weil Armen zu helfen, ach weißt du, ich bin kein Sozialamt, keine Bank und kein Hotel. Dann kommen die Dämonen der günstigen Gelegenheiten, da wartest du nur, bis eine Gelegenheit da ist, um abzuspringen oder alles hinzuschmeißen oder aufzuhören. Dann kommen Dämonen des Stolzes. Und als letztes, der letzte Dämon der 7 Geister, nach der Bibel, wie ich die so kenne, der letzte Dämon, das ist Selbstmord. Verstehst, schmeiß alles hin, sag deinem Gott ab, es hat alles keinen Wert. Diese ausgefallenen Dämonen, sie haben Liebeskummer. Sie haben keine Ruhe, keine Bleibe. Weißt du, sie fühlen Entzug, so wie ein Süchtiger, der entzogen wird von irgendeiner Droge. Und diese Dämonen sehen sie sehnlichst, ich möchte wieder zu Matthäus zurück. Oder wie das auch immer heißt. Verstehst, ich möchte wieder zurück. Und zuerst einmal suchen sie, was sie gut gekannt haben. Versuchen zuerst einmal, dich zu Frust zu bringen, dass du entmutigt wirst. Diese große Leere, das bringt diesen Lebenskummer. Das ist der schlimmste Schmerz, diese Leere. Ich habe nichts, bin nichts, kann nichts, aus mir wird nichts mehr. Ich habe alles verspielt. Die suchen dann wieder so einen Partner. Die suchen, über Liebeskummer zu dir zu kommen. Oh, wenn ich nur könnte. Wenn ich nur so könnte wie die und die. Ich muss in deinem Haus einkehren, sagt Jesus zum Zachäus. Und dann gibt es dort Veränderung, dann gibt es dort neues Leben, neuer Geist. Mit der Gegenwart Gottes beginnt deine Erneuerung. Mit der Gegenwart Gottes. Plötzlich, wenn du umkehrst und sagst, nein, ich bleib zu Hause. Ich bleibe in meinem Haus. Ich besetze mein Haus und ich bewohne mein Haus. Und dann erlebst du plötzlich, wie du plötzlich Substanz bekommst. Ich muss in deinem Haus einkehren. Jesus steht an der Tür und klopft an und so jemand die Tür auftut, zu dem sagt er, will ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und du merkst plötzlich, Gott wohnt in mir und plötzlich hat dein Leben Substanz. Durch diese radikale Erneuerung, durch diese radikale Entscheidung, meisten Leute sind nicht richtig entschieden, deshalb passiert auch nichts. Entscheide dich richtig oder gar nicht oder lass die bleiben, lass die Sachen bleiben. Jesus sagt entweder kalt oder heiß, das dazwischen ist nichts. Und du merkst plötzlich, wenn du entschieden bist, dann wirst du von denen nicht mehr ernst genommen. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist Extremist. Du bist zu komisch. Weißt du, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Wir müssen verwandelt werden. Weißt du, wir müssen in dieser Welt, und jetzt bitte versteht mich nicht falsch, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, wenn wir echt und wahr sein wollen, wir müssen Fremdkörper in dieser Welt werden. Die Welt, dass sie nichts mehr mit uns anfangen kann. Und wir mit der Welt nichts mehr. Wir dienen den Menschen. Weißt du, wir dienen den Menschen, aber wir retten keine Frösche und keine Pelze oder das Klima. Weißt du, wir können sowieso nichts ändern. Das passiert, was passieren muss. Du kannst es nicht verhindern. Wir sollen die Seelen retten, um die Menschen uns kümmern vielmehr und nicht darüber irgendwelche anderen Dinge. Weißt du, wir werden auch dann kein Interesse mehr haben für das und jenes, obwohl mich alles interessiert. Ich bin ein Teil dieser Welt und ich lebe in dieser Welt, aber das hat nicht den Nummer eins den Rang. Und wir werden dann von Tag zu Tag verwandelt, und zwar in was? In das Bild Jesu. Wir haben ein anderes Image, eine andere Identität. Wir orientieren uns an Jesus. Und solange du auf Jesus schaust, steigst du auf, auch in deinen Problemen. Und lebst ohne Furcht. Und alles dient zu deinem Besten. Du wirst merken, das ist gut, dass es so passiert ist. Wäre das nicht passiert, wäre ich gar nicht hierher gekommen. Hätte ich Jesus gar nicht gefunden. Und dann merkst du plötzlich, Gott ist dieser große Transformator, dieser große Umwandler, der mich erneuert ständig. Weißt du, da komme ich mit 120 Volt. Ich weiß nicht, ich bin kein Elektriker. Nein, da komme ich so voll Power. Und der Herr sagt, komm runter. Und dann komme ich als ein Schwacher, als Schwachstrom. Und plötzlich verstärkt er mich. Du merkst plötzlich, wie das alles umtransformiert wird. Das, was nichts ist, wird was. Und was ist, wird runtergeholt und runtergeschraubt. Gott will unsere Schwäche zu unserer Stärke machen, unser Armut zu seinem Reichtum, unsere Krankheit. Und deshalb, wir brauchen diese Dinge, das Negative, damit Gott was machen kann. Weißt du, wenn es keine Krankheit gäbe, hätte der Arzt nichts zu tun. Hat er umsonst studiert. Weißt du, ich darf meine Feigheit Gott bringen, damit er mich zu Helden macht. Denn alle Davids, seine Helden, die er als Helden gehabt hat um sich herum, das waren alles Feiglinge, die haben nur Schulden gehabt, waren mit dem König nicht zufrieden und waren Versager, aber das waren später seine Helden, die mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. Gott macht aus allem das Beste. Weißt du, er nimmt deine Gebundenheiten, deine Bindungen, befreie dich, er nimmt unsere Verpflichtungen, unsere Leidenschaften, unsere Hobbys, unsere Abhängigkeit, unsere Belastungen, und er macht uns zu freien Menschen, und wir erleben, was das bedeutet. Er hat mich frei gemacht. Er macht aus allem das Beste, aus meinen Verlegenheiten. Ich habe so einen schönen Spruch irgendwo mal gemacht oder entwickelt. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Aus Unbegabte macht er Begabte, aus Sünder macht er Heilige. Das ist unser lieber Gott. Weißt du, er muss nur eingreifen können. Er muss noch irgendwo Einstieg haben. Aus Wilde macht er Zahme und aus Zahme macht er Wilde. Gott verändert uns. Und schon ist das Wunder perfekt. Und plötzlich leben wir ein Leben einer anderen Art. Wir sind nicht mehr dieselben. Und wir sehen, ich muss nichts mehr leisten, ich muss nichts mehr tun. Das macht alles der Herr in mir. Ist einfacher, billiger, schlichter, praktischer. Das macht der Herr. Und weißt du, das Gute dabei ist, dann kann ich immer sagen, der Herr hat's nicht gewollt. Da kann ich mich entschuldigen. So wie bei mir zu Hause, wenn manchmal Vertreter früher kamen, dann hat meine Frau so einen schönen Spruch gehabt, der Mann will's nicht. Und ich muss den Mann zuerst fragen. Und so weiter. Weißt du, dann hat man faule Ausreden. Aber das ist auch so, der Herr hat's nicht gegeben, der hat's nicht zugelassen. Auch das muss gesagt werden manchmal. Manchmal, du hast gebetet und gefleht und gekämpft und gerungen, aber der Herr hat's nicht gegeben. Warum? Weil er was Besseres für uns vielleicht vorgehabt hat. Gott macht aus allem das Beste, vergibt unsere Sünden. Und jetzt pass auf. Weißt du, der Paulus liebt den Herrn von ganzem Herzen. Dass er so ein großer Missionar geworden ist, ist, weil er sehr viel gesündigt hat. Er sagt, ich bin der größte Sünder. Wer würde von euch das zutrauen, sich zu sagen, ich bin der größte Sünder? Aber wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch mächtiger. Verstehen wir das? Bist du noch da? Ohne deine Sünden wärst du vielleicht gar nicht das geworden, was Gott aus dir gemacht hat. Er vergibt dir deine Sünden. Weißt du, der Heilige Geist gibt dir die Heilsgewissheit und dann macht er aus diesem Ex-Versager einen Gewinner, aus diesen Ex-Rebellen, und er will die Starken zum Raube haben. Das ist, Gott macht aus allem das Beste. Je schlimmer ein Mensch ist, wenn er sich bekehrt und der Heilige Geist an ihn arbeiten kann, das wird ein Kämpfer für den Herrn. Die meisten, viele, die zu Christus kommen, die haben nichts gemacht und denken, jetzt macht der Herr was aus mir. Je schlimmer du in der Welt warst, genauso schlimm bist du dann nachher auch im Reich Gottes. Ein Draufgänger. Da rebellierst du gegen den Teufel jetzt, weil du von Jesus bist. Paulus war ein schlimmer Rebell, hat gegen Jesus gekämpft und jetzt kämpft er für Jesus. Du siehst, er ist umgepult worden. Wer nichts ist, der wird auch nichts sein. Deshalb, Gott liebt die Starken und er will die Starken zum Raube haben. Deshalb, wir sollen nicht auf Menschen böse sein, die jetzt noch so schlecht sind. Wenn die jetzt heute schlecht sind, wenn Gott sie in die Hände bekommt, wenn Gott sie in die Hände bekommt, wenn er sie mal so richtig festhält, dann können sie die Welt auf den Kopf stellen. Und das, wenn ich so die großen Männer Gottes angucke, die waren schlimm. Die waren sehr schlimm. Es waren Säufer, Krieger, Rebellen, Mörder. Aber Gott ist ihnen begegnet. Studier mal die Kirchengeschichte. Und du wirst verblüfft sein. Leute, wo du nicht einmal einen Cent gegeben hättest. Aber diese Leute hat der Herr dann umgekrempelt und sowas draus gemacht. Diese Ex-Sünder. Das sind die größten Missionaren aller Zeiten geworden. In aller Liebe. Aber dann kommst du her und sagst, muss ich zuerst mal ein Sünder werden, um etwas Großes für den Herrn zu werden? Nein, du kannst die Gnade jetzt schon erleben und musst nicht so tief fallen. Aber die Menschen, die tief gefallen sind, die der Herr nachher aufgerichtet hat, die gehen. Durch den Heiligen Geist, schau den Apostel Paulus, der ist Jesus begegnet und er konnte es nicht mehr lassen. Auch bei uns durch den Heiligen Geist wird unser Leben sehr gut, bekommt eine neue Qualität, wird das Beste aus unserem Leben gemacht. Der Heilige Geist holt das Optimalste raus, er befähigt uns, hilft unseren Schwachheiten und dann plötzlich staunst du, was hat er aus dem Vermurksten gemacht? Was hat er aus dem gemacht? Der Heilige Geist schenkt uns eine große Liebe zu Gott. Der schließt uns die Bibel auf, lehrt uns beten, hilft uns, mit dem Alltag fertig zu werden, hilft uns weiterzukommen und einfach Belastungen zu verkraften. Das ist der Heilige Geist. Weißt du, das ist für mich ein Wunder, dass du das alles ertragen kannst, dass du das alles schlucken kannst, dass du das alles verarbeiten kannst. Das ist ein Wunder, weißt du, dass du damit leben kannst. Wir haben nichts und machen doch alle reich, sagt die Bibel. Weißt du, Gemeinde ist oft sehr schwierig. Die Last ist oft groß und herausfordernd und so weiter. Aber durch den Heiligen Geist, durch den Glauben, schaffen wir das. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Hölle ist auf die Gemeinde losgelassen. Und da riecht es und stinkt es nach Hölle oftmals. Und die Gemeinde hält zusammen und die erreicht den Herrn. Der Heilige Geist gibt uns den Geist der Besonnenheit, der Kraft. Und guck mal, und je schlimmer es wird, desto enger kommt man an den Herrn Jesus ran. Ich habe die Christen in Russland besucht, diese Untergrundchristen noch unter Gorbatschow. und so weiter, unter Glasnost und Perestroika, habe ich die Christen besucht und dann habe ich die Christen in der freien Zeit, also in der freien, wo sie frei waren, wo sie Religionsfreiheit hatten und tun und lassen konnten, was sie wollten. Und ich muss eines sagen, und manche Christen haben gesagt, hätten wir noch Kommunismus. Weißt du, die haben gebetet, die haben gekämpft, die haben zusammengehalten. Da hat jeder für den anderen gesorgt und miteinander sind sie gestanden. Ob das jetzt in Rumänien ist oder woanders, ich habe überall erlebt, die Verfolgung hat nie geschadet. Der Druck hat nie geschadet. Die hat die Leute zusammengebracht. Die haben zusammengebracht. Und dann hat man Gott gedient. Nicht, wenn die Kirche hell erleuchtet ist, oft manchmal nur noch mit der Taschenlampe in der Hand. Ich kenne sowas. In der Untergrundkirche, bei den nicht registrierten Christen in Russland. Weißt du, da kann man alle Strapazen ertragen. Jetzt sind sie verwöhnt und verweichlicht. Alles muss perfekt sein. Weh, wenn das nicht stimmt, dann komme ich nicht mehr. Weißt du, dann gibst du Zeugnis, erzählst von Jesus, brennst für den Herrn und Gott benutzt gerade das Negative. Als unsere ersten Rumänen hier kamen und die haben gebetet, ich war so begeistert über unsere Rumänen, aber die waren kurze Zeit da, ist alles vergangen. Die kamen hier, wenn sie sich hingekniet haben, die Schuhe waren durchlaufen, die haben Löcher gehabt, aber die haben gebetet. Aber dann kam der Wohlstand, da kam Fernseher, dann haben sie geguckt bis zum letzten Programm nachts. Dann ging es nur noch, wo gibt es Geld, wie kann man schwarz arbeiten, da kam es alles Mögliche. Weißt du, da ging es nur noch ums Materielle. Und dann ist das Beten vergangen. Sobald Materialismus kommt, wandert der Geist aus. Deshalb, Gott erlaubt Notzeiten, Dürrezeiten, Krisenzeiten und macht aus dem das Beste. Ich sage euch die Wahrheit. Und vielleicht muss zu uns auch mal nach Deutschland solche Dinge kommen und passieren, dass wir nichts mehr haben. Dann werden wir wieder auf die Knie beten. Dann werden wir nicht nur schön auf der Couch sitzen und sagen, lieber Gott, schön, dass du da bist. Guten Tag. Nein, da werden wir ringen, da werden wir flehen, da werden wir seufzen. Weißt du, die ersten Christen wussten, Gott ist bei uns, vom ersten Tag, vom ersten Augenblick. Sie haben ihn erkannt, ihn gesehen und sie wussten, Gott ist treu, Gottes Zusagen, er hält es und er bringt uns durch. Und dann die Liebe untereinander. Ich werde nie vergessen, ich habe so viele Häuser in Rumänien eingesegnet, also Gemeindehäuser, da unter Ceausescu noch. Und da haben die Brüder beschlossen, wir bauen jetzt eine Gemeinde. Der Staat hat nicht erlaubt, an der Straße zu bauen, die haben ein Hinterhaus gebaut. Du besorgst Ziegel und der andere hat dann Holz besorgt, der andere hat Fenster besorgt, der andere hat Türen besorgt, der andere hat Fliesen besorgt. Und so hat jeder für was besorgt und die haben den Staat nicht gebraucht, die haben auf den Staat gepfiffen. Und die haben die tollsten Häuser. Wenn du manchmal dort besuchst, die Leute besuchst, sind drei Emporen voll, perfekt gebaut, mit Liebe. Reich Gottes wird mit Liebe gebaut, aus der Not heraus. Du hast nichts und jeder bringt das Letzte. Da haben Christen nicht nur Zehnten gebracht, sondern sie haben ein Monatsgehalt der Gemeinde geopfert, damit die Gemeinde gebaut werden kann. Ein Monatsgehalt. Und ich werde nicht vergessen, ganz besonders eine besondere Gemeinde, die wir auch unterstützt haben von hier von Berlin, da waren Geschwister, die haben ein Monatsgehalt der Gemeinde geopfert, damit die Gemeinde gebaut werden kann, fertiggestellt werden kann. Denn das Haus Gottes soll schön sein und ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber mein Haus liegt brach. Und weißt du, was da passiert ist? Als sie ihre Zehnten eingebracht haben, als sie da ihr Geld eingelöst haben, dann hat Gott sie versorgt. Da kamen die Hilfsgüter, die Hilfsaktionen aus dem Westen und die sind so überschüttet worden. Und die den Zehnten gegeben hat, die Gemeinde hat um das verteilt, dann haben die bekommen, was von der Gemeinde, was die Hilfsgüter waren. Die sind so gesegnet worden. Die anderen haben nur geguckt, ja, und wir kriegen nichts. Und dann sagt der Pastor, diese Leute haben den Zehnten gegeben. Die haben sich aufgeopfert. Die haben verzichtet auf ein Monatsgehalt im Jahr. Die haben verzichtet und sie haben es verdient. Und Gott segne sie jetzt. Und ich war erstaunt. Ich war erstaunt und verblüfft. Gott lässt dich nicht lumpen. Wenn du Gott den Zehnten bringst, Gott überschüttet dich mit seinem Segen. Und denen ging so gut. Natürlich, die anderen haben auch nachher was gekriegt. Aber weißt du, die Liebe fürs Haus Gottes, die Liebe fürs Haus Gottes, die muss in unserem Leben dominieren. Und Gott belohnt es die Treue. Gott macht aus allem das Beste. Zuerst einmal, wir müssen Engpässe durchmachen. Wir müssen durch dieses Tal, durch diese Sackgasse kommen, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Es muss ganz eng sein. Komme ich durch oder nicht? Ich bin von hier, von der Berliner Gemeinde, mal runtergefahren nach Rumänien, irgendwo da in Moldawien und in dieser Gegend da unten. Und als ich hier wegfuhr, hat Gott mir gezeigt, du nimmst Geld mit und du lasst die Kuriere. Leute haben Umschläge fertig gemacht und in dem Umschlag sollte jeder das reinlegen, was er denkt, was er reinlegen sollte. Und dieses Geld habe ich mitgenommen und dann habe ich den Pastor zuerst gefragt, als ich dort in der Gemeinde ankam, gibt es bei dir Arme in der Gemeinde, besonders Arme, besonders Bedürftige? Denn wir wollten Almosen geben, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und dann zuerst, ja, gib uns das Geld, wir werden verteilen. Ich habe gesagt, nee, Gott hat mir gesagt, ich soll es verteilen. In der Gemeinde, bring mir die armen Leute her. Und es war schwierig, arme Leute herzubringen. Oder zuerst hat, ja, der und der. Und dann haben sie doch sich durchgerungen, ja, die Schwester dort. Und dann haben die Leute geweint. Guck, eine Witwe zum Beispiel, denke ich nur ganz besonders, an uns hat niemand was gedacht, an uns hat niemand was gegeben, uns hat niemand was gebracht. Und jetzt, Gott hat uns entschädigt. Auch wenn es nur vielleicht ein paar 20, 30 Euro waren oder D-Mark waren, was da drin war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die waren beschämt und beschenkt. Weißt du, Gott sieht die Armen und Gott sieht sogar die Vergessenen. Du musst nicht glauben, dass du übersehen bist von Gott. Gott lässt dich aber mal warten, dass du nicht rebellierst und sagst, guck mal, die kriegen alles und wir kriegen nichts. Die Ältesten da oder die Vorstandsmitglieder und so weiter, die werden versorgt mit allem, was sie brauchen. Und wir nichts. Weißt du, Gott arbeitet manchmal auch so, dass plötzlich die Leute, die nichts haben, auch versorgt werden. Dass kein Mangel im Volk Gottes ist. Alle Ereignisse unseres Lebens müssen zum Besten dienen. Und zwar letztendlich, wir sind für den Thron Gottes bestimmt, für die Herrlichkeit vorgesehen. Etwas Höherem, also das Beste, wo die Hütte Gottes unter den Menschen ist, Offenbarung 21, Vers 3 bis 5. Weißt du, da wird keine Sonne mehr sein, kein Geschrei, kein Tod, gar nichts. Wir sind für was Höheren bestimmt, aber wir müssen hier durch. Und wir sollen hier nicht verzweifeln und verzagen und sagen, das schaffe ich nicht, mit Gottes Hilfe schaffst du es wohl. Weißt du, hier wirst du gequält und dort wirst du nicht mehr gequält, hier hast du Mangel und dort hast du Überfluss. Die Rollen werden vertauscht, das was unten ist, kommt rauf und was oben ist, kommt runter. Denk an den reichen Mann und Lazarus. Alles geht mal vorbei. Wer einmal in der Gegenwart Gottes ist, der braucht keine Beweise mehr für Gott. Weißt du, die Hütte Gottes unter den Menschen, wenn du einmal erlebt hast, wie Gott dich entschädigt für seine Arbeit, für seine Treue, für deine Treue, für deine Liebe, wie Gott dich entschädigt, dann sagst du, mir ist es egal, ich werde das kriegen, was ich brauche. Ich werde bekommen, was ich benötige und Gott wird mich versorgen. Weißt du, dann brauchst du keine Gottesbeweise mehr. Du bist ein Gottesbeweis selbst. Du bist selbst ein Gottesbeweis. Da brauchst du keine Erklärungen mehr. Weißt du, oder irgendwas deuten und so weiter. Du verstehst plötzlich, um was es geht. Denn du wirst von Gott durchgetragen. Du wirst von Gott nicht verlassen. Gott ist treu. Gott ist gnädig, Gott ist gütig und Gott ist barmherzig. In Jakobus Kapitel 1, Vers 12 und folgende Verse. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Also deine Anfechtung, deine Schwierigkeit, in denen du steckst heute Abend vielleicht, nachdem er das sich bewährt hat. Und das ist das Wunder. Das größte Wunder für mich ist, wenn einer durchsteht, die Sache durchhält, durchlebt. Das ist das Wunder. Dann wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, all denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, Jakobus 1, dass er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von ihm herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, auch kein Wechsel des Lichts und auch keine Finsternis. Bei Gott gibt es keine Veränderung. Weißt du was? Er wird das bekommen, was er braucht. Aber du erlebst schon so einen Vorspann, so eine Vorfreude. Ach, der Herr ist so gut, der entschädigt mich. Der Herr lässt sich nichts lumpen. Ich gebe den Zehnten und Gott entschädigt mich. Ich gebe mein Almosen und Gott entschädigt mich. Ich diene Gott hier im Kleinen, ich kann nicht viel tun, aber das, was ich kann, das tue ich. Das tue ich mit Freuden und Gott entschädigt mich. Gutes und Barmherzigkeit, Psalm 23, wird folgen mein Leben lang. Die Gegenwart Gottes übertrifft dann unsere ganzen Erwartungen. Unsere ganze Erkenntnis, unsere ganze Erfahrung, wenn du weißt, die Gegenwart Gottes, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen. Und Gott sagt, pass auf, du kriegst es. Ich sah noch nie einen Gerechten nach Brot betteln. Weißt du, wenn du Gott bist, mit Gott übereinstimmst, wirst du von Gott gut versorgt werden, von Gott wunderbar durchgetragen. Gott kennt dein Herz. Und er weiß, wie du dich fühlst heute Abend. Er weiß, wie du ihn in deinem Inneren empfindest, wie es um dich steht, was dir fehlt, wie du innerlich dich fühlst. Er weiß es. Und deshalb sage Gott, und du wirst merken, wie Gott dein Gebet antwortet, dein Herzensschrei. Und du musst den Weg nicht ganz allein gehen, sondern Gott ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt, ich gehe mit dir, ich begleite dich, ich lasse dich nicht fallen. Wir haben manchmal Angst, wird Gott es schaffen, mich durchzubringen? Wisst ihr, für uns Christen und uns Gläubige gibt es immer ein Happy End. Das ist für mich mein Trost. Und ich tröste mich nicht billig, sondern auf einer billigen Art und Weise, sondern für mich gibt es ein Happy End. Gottes Geschichte hat ein Happy End. Und deshalb wollen wir auch heute noch ein Lied singen. Oh, glorreicher Tag, schöner Tag, seit Jesus in mein Leben kam. Die Gläubigen haben ein Happy End. Weißt du, wie in einem Film, wie in einem Roman. Du weißt es, die Sache wird gut ausgehen, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade, mit Gottes Beistand. Es wird alles zum Besten werden. Alles. Auch wenn du hier unten durchgehst. Auch wenn du ein Maulwurf bist. Und Würmlein Jakob. Es spielt keine Rolle. Es wird zum Besten dienen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und Gott anbeten. Also schau nicht auf deine Probleme, sondern erwarte das, was Gott dir verheißen hat, das wird folgen mein Leben lang. Alles, was Gott verheißen hat, das wird bei dir lebenslänglich sein. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich. Weißt du, die Befreiung, wenn Gott eine Befreiung an dir wirkt, ist lebenslänglich. Wenn Gott dich segnet, ist lebenslänglich. Wenn Gott deine Sünden vergeben, sie sind lebenslänglich vergeben. Welch ein Glück, welch eine Freude es ist, zu wissen, Gott, er segnet uns lebenslänglich. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Abendstunde. Ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir, dass du aus allem was Gutes machst. Und was du machst, ist alles lebenslänglich für uns. Halleluja. Herr, es bleibt für alle Ewigkeit. Tod und Teufel kann uns das nicht rauben und nehmen, was du uns durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist vermittelt hast und schenkst. Halleluja. Mein Herz freut sich, dass wir als Christen ein Happy End haben. Lob und Dank. Lob und Dank. Auch die Gemeinde, die ganze Arbeit, die ganze Mühe, der ganze Einsatz. Es hat ein Happy End. Das ganze Predigen und das ganze Beten, das ganze Geben, das ganze Dienen, es hat ein Happy End. Halleluja. Und es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein, kein Geschrei mehr sein. Halleluja, die Hütte Gottes unter den Menschen. Amen. Preis Gott.